Danke, Christine, für dieses wunderschöne Bild. Ja, und tatsächlich, ich habe ja auch heute Morgen noch schnell so ein, ist aber keine Fliese, wie du das irrtümlich, das ist ein kleines Fensterbild. Mein zweites kleines Fensterbild, was ich habe. Ne? Gestern hatte ich eine Fliese drin. Vielleicht hat sich der ein oder andere gewundert, der sich das angeguckt. Man kann das ja sehen, wer sich das anguckt. So, er war so eine komische Type mit so einem Strahlenkranz und hat ja so ein, wie so, Strubbelpeter-mäßig. Nee, das ist nicht Strubbelpeter-mäßig gewesen, sondern das war für den gestrigen Abend. Gestern Abend hatten wir hier ein Konzert gehabt mit Liebesliedern und das war ein Bild aus dem Hohenlied der Lieder. Hohenlied, ein Liebeslied. Okay, ja, aber ansonsten ganz, ganz herzlichen Dank. Ja, es geht um diese Vertreibung aus dem Garten Eden. Strafe. Schuld. Ja, über Strafe reden wir ja nicht so gerne. Jetzt muss ich aufpassen. Ich habe mir so im Vorfeld überlegt, da sind bestimmt so der ein und andere hier, so der Pädagoge. Also mindestens mal die Christine ist da, das weiß ich. Man redet nicht gerne über Strafe, man redet vielleicht eher über Konsequenz. Ja, das ist besser, ist das richtig? Ja, ja, über Konsequenz. Strafe, das hört sich so, und es gibt immer so, so brutal und ja, man kann sagen, ist das Konsequenz oder ist das Strafe? Ich lasse es eben nochmal ein bisschen offen. Konsequenzen, ja, wir müssen alle unsere Konsequenzen immer tragen. Unser Tun hat Konsequenzen. Also, ich habe mir gedacht, für die jüngeren Leute unter uns, die vielleicht in die Schule gehen, ja, wenn ich so abschreibe, also wenn ich dann mal so unter mich gucke und dann so zum Nachbarn gucke oder so, ne, so und versuche halt eine bessere Note zu bekommen und der Lehrer kriegt das mit, dann muss ich Konsequenzen tragen. Also früher war das so, dann musste man sofort abgeben oder wenn die Lehrer dann etwas gnädiger waren, dann wurde zumindest das beurteilt, was dann schon da stand. Bei mir stand da meistens nicht ganz so viel. Muss man halt die Konsequenzen tragen, ne? Oder wenn ich auf der Arbeit irgendwie denke, oh, das gefällt mir aber gut. Oder jetzt, ich kann auch für mich jetzt reden, so, wenn ich jetzt so als Pastor denke, oh, da vorne, da ist ja der Klingelbeutel, oh, da liegt ja viel Geld drin. Das ist ja schön. Da muss ich die Konsequenzen tragen. Dann werde ich vom Ältestenkreis wahrscheinlich mindestens mal eine Abmahnung bekommen. Ne? Und zu Recht, das geht halt nicht. Also das Tun hat immer irgendwelche Konsequenzen. Manche bezeichnen das dann vielleicht auch als Strafe. Konsequenzen? Konsequenzen hat es auch, wenn ich mein Auto niemals tanke. Das ist auch eine Konsequenz. Und eine ganz billige Konsequenz, da bleibe ich irgendwann liegen. Es ist doof, wenn ich dann so auf der Autobahn gerade liegen bleibe. Aber unser Tun hat Konsequenzen. Unser Tun und unser Nicht-Tun hat Konsequenzen. Eine Aktion und eine Reaktion. Manchmal folgt die Reaktion sofort, wie in der Schule, wenn ich vielleicht abgucke. Und manchmal dauert es etwas länger, wenn ich zum Beispiel mein Auto nicht immer voll tanke. Dann dauert es vielleicht ein bisschen länger, wenn noch ein bisschen Benzin drin ist. Oder bei mir ist es Diesel. Dann kann ich vielleicht noch 500 oder 800 oder 1000 Kilometer fahren, wenn ich sparsam bin. Auch 1100 Kilometer, dann dauert es ein bisschen. Aber irgendwann kommt die Konsequenz. Konsequenzen tragen heißt ja letztendlich auch, heißt ja auch, dass ich Verantwortung übernehme. Ich muss Verantwortung übernehmen. Wenn ich mein Auto nicht voll tanke, muss ich die Verantwortung übernehmen, dass ich irgendwo mal liegen bleibe. Das ist eben so. Verantwortung übernehmen heißt das. Oder man muss die eigene Dummheit vielleicht auch ausbaden. Und manchmal, und das ist dann das Schlimme, manchmal ist es, bin ich, der es austrägt. Es ist vielleicht meine Nachkommen. Oder Arbeitskollegen, wenn ich Mist baue auf der Arbeit, dann müssen vielleicht deine Arbeitskollegen, wenn du Mist auf der Arbeit, dann müssen deine Kollegen vielleicht deinen Mist ausbaden. Das ist dann besonders blöd. Die Menschheit trägt die Konsequenzen des Tuns von Adam und Eva im Garten Eden bis heute. Von da ist dieses Bild von Michelangelo in Rom, es ist eigentlich aktuell. Vertreibung aus dem Paradies, oder aus dem Garten Eden besser gesagt. Ja, wir leben nicht im Garten Eden. Es läuft nicht so schön, wie es laufen könnte. Wir tragen die Konsequenzen. Adam und Eva haben die Konsequenzen auch getragen. Die wurden nämlich gerade rausgeführt. Aber auch wir tragen die Konsequenz von dem Tun von Adam und Eva. Jeder von uns. Die Frucht, so schön sie anzuschauen gewesen ist, die Versuchung, die Schlange, die gesagt hat, oh, sollte Gott das wirklich gesagt haben? Aber ihr werdet mitnichten sterben, sondern ihr werdet sein wie Gott. Oh, wie cool. Sein wie Gott ist cool. Wir wollen alle toll sein. Wir wollen alle groß rauskommen. Das ist ja das. Das ist ja das große Problem, was wir haben. Wir wollen alle toll dastehen. Entweder angesehen sein, klug sein. Wir wollen Karriere machen, wie auch immer. Wir wollen alle die oben sein. Es ist ja kaum einer, der den unteren Weg gerne gehen möchte. Und dann der Fall, so wie es genannt wird, und die Konsequenz, die wir heute betrachten. Wenn du davon isst, sollst du gewisslich sterben. Das war die Ansage an den Menschen. Und er hat gegessen. Sie sah schön aus, die Frucht. Und hat wahrscheinlich, man weiß es nicht, aber wahrscheinlich hat sie gut geschmeckt auch. Und sind sie gestorben? Gott hat gesagt, ihr werdet sterben. Nein, sie sind nicht gestorben. Ha! Sie war noch am Leben. Wie cool ist das denn? Aber sie sind dann letztendlich doch gestorben. Sie mussten letztendlich doch etwas tragen. Denn sie haben sich auf einmal geschämt voreinander. Und sie haben sich geschämt, Gott ins Angesicht zu schauen, Gott zu begegnen. Der erste Schritt des Sterbens, des inneren Sterbens des Menschen. Das äußere Sterben, das kommt. Wenn du in die nächste Predigt, ich denke, dann mache ich da wieder weiter, in Kapitel 4 dann, im ersten Buch Mose, Kapitel 4, dann geht's gerade los mit Totschlag. Ja. Und nicht nur einfach so Totschlag, sondern der eine Bruder oder zwei Brüder, der eine schlägt den anderen Bruder tot. Brutal. Das ist die Konsequenz. Die Konsequenz dessen, dass mal vor vielen tausend Jahren Adam und Eva die Frucht gegessen haben. Das ist die Konsequenz. Der Tod. Er kommt. Ich habe gerade eben gesagt, dieser innere Tod, sie haben sich geschämt. Oh, wir sind nackt. Und sich schämen heißt, ich kann nicht mehr offen vor dem anderen stehen. Ich habe etwas zu verbergen. Ich möchte etwas verbergen. Ja, und man hat etwas zu verbergen. Adam hatte was zu verbergen. Eva hatte was zu verbergen. Ja, das reine Gewissen war auf einmal weg. Sie haben das übertreten. Der Mensch, er stirbt. Innerlich stirbt er schon gerade. Der Keim des Todes, die Scham voreinander, das auf sich selbst geworfen sein und die Angst, Gott zu begegnen. Dieser Keim, dieser Same ist in dem Moment gelegt worden, als sie reingebissen haben in die Frucht. Ist gelegt worden. Aber vorher, bevor wir dann über den Tod, diesen Brudermord uns Gedanken machen, betrachten wir ja noch unsere Geschichte. Wie ich das letzte Mal gesagt habe, dass Gott den Menschen ja nicht aufgibt. Ich weiß nicht, ob sich der ein und andere daran erinnert, denn Gott erbarmt sich und er macht dem Menschen ja Kleider. Gott lässt den Menschen auch in seiner Not nicht alleine. Das ist das, was du gerade gesagt hast. Wir alle haben Leid, aber Gott lässt uns nicht allein. Und das ist dieses, was zutiefst schon ganz am Anfang in der Bibel drinsteht. Gott lässt den Menschen, auch wenn er sich völlig gegen ihn stellt, Gott lässt den Menschen nicht allein. Er hält ihn immer wieder fest. Immer wieder. Manchmal merkt man das, und manchmal merkt man das nicht, oder oftmals merkt man das nicht. Aber trotzdem sollen wir wissen, Gott lässt den Menschen nicht im Stich. Gott vergisst den Menschen nicht. Gott vergisst seine geliebten Geschöpfe nicht, seine geliebten Menschen nicht. Gott vergisst dich nicht. Gott vergisst mich nicht. Und auch wenn du irgendwelchen Bockmist baust und irgendwie denkst, oh Mann, schon wieder, kannst du trotzdem gewiss sein, Gott vergisst dich nicht. Er sieht das und er bedeckt das. Vergiss dich nicht. Heute, haben wir gesagt, heute haben wir eine Segensgeschichte. Ist cool, ne? Wir lieben das alle. Nachher wirst du wahrscheinlich noch den Segen sprechen, gehe ich mal von aus. Nicht? Kannst du noch überlegen. Am Ende des Gottesdienstes haben wir ja meistens den Segen. Ja, aber wir mögen ja alle. Das ist eine Segensgeschichte. Gott tut was Gutes, ist schön. Und so eine Segensgeschichte haben wir heute vor uns. Ja, sie ist sehr kurz und erscheint manchen vielleicht gar nicht als eine Segensgeschichte. Vielleicht eher so wie so eine Art Konsequenzgeschichte, Strafgeschichte, Fluch für den Menschen, wie auch immer. Aber wenn wir so denken, meine ich, haben wir es verlernt, mit geistlichen Augen in der Bibel zu lesen. Denn es ist wahrhaftig eine Segensgeschichte. Und die lese ich euch jetzt vor. Die steht im ersten Buch Mose, Kapitel 3, Verse 22 bis 24. Und ich lese wieder nach der Luther-Übersetzung vor. Es sind nur drei Verse. Und Gott, der Herr, sprach: Siehe, der Mensch ist geworden wie unser einer und weiß, was gut und böse ist. Nun aber, dass er nur nicht ausstrecke seine Hand und nehme auch von dem Baum des Lebens und esse und lebe ewiglich. Da wies ihn Gott, der Herr, aus dem Garten Eden, dass er die Erde bebaute, von der er genommen war. Und er trieb den Menschen hinaus und ließ lagern vor dem Garten Eden die Cherubim, nicht Michael oder Gabriel oder wie auch immer, Cherubim, mit dem flammenden, blitzenden Schwert zu bewachen den Weg zu dem Baum des Lebens. Eine Segensgeschichte. Cool ist das denn? Die Menschen werden aus dem Garten Eden verbannt. Landesverbannung, Landesausweisung. Das ist gar nicht so einfach. Wir kriegen das ja gerade so in der Politik so mit, wie schwierig das so ist, jemanden auszuweisen. Wir tun uns das schwierig. Selbst Menschen, die gar nicht Deutsche sind, die auszuweisen aus Deutschland, da tun wir uns schon schwer mit. Aber einen Deutschen aus Deutschland ausweisen, das geht gar nicht. Das geht nicht. Da kannst du ein Mörder sein, ein Schwerverbrecher sein, du kannst ein Kriegsverbrecher sein, du kannst ein Vergewaltiger sein oder ein Kinderschänder oder was auch immer. Du wirst aus deinem Land nicht verbannt, nicht ausgewiesen. In unserer Geschichte werden die zwei Menschen aus ihrer Heimat, dem Garten Eden, wo sie geboren sind, naja, geboren kann man jetzt ja nicht sagen, geschaffen, gezeugt, wie auch immer, werden sie ausgewiesen. Ich sage, es ist eine Segensgeschichte. Warum? Der Mensch, Adam und Eva, sind vom Tod gezeichnet. Sie stehen unter dem Siegel des Todes. Und wir sehen das. Es ist diese ewige Suche, oder wir können vielleicht auch sagen Sucht, aber es ist die ewige Suche des Menschen nach dem Leben, nach dem erfüllten Leben, nach überhaupt Leben. Dieses Wegrennen vor dem Sterben. Das ewige Rennen, alles zu erreichen und nur nichts zu verpassen, weil sonst hätte man ja vielleicht nicht richtig gelebt. Man möchte noch in jedes Land mal irgendwie gereist sein oder in jeden Kontinent mal irgendwo mal einen Urlaub gemacht haben. Und was weiß ich, in die Stadt wollen wir noch und da wollen wir noch eine Städtetour hinmachen. Und ich will noch von dem Autor ein Buch lesen und von dem Autor und eigentlich von jedem Nobelpreisträger möchte ich auch mindestens ein Buch gelesen haben. Und ich möchte noch so und so viele Filme geschaut haben. Und es ist diese Suche und diese Sucht und dieses Drängen, alles aufzunehmen. Und wenn einer mal da ist, der sagt, oh nee, das habe ich jetzt nicht so den, dann schaut man schon herab auf den. Was ist das denn? Was ist mit dem denn passiert? Warum hat der nicht diesen Drang, alles zu besitzen, alles zu haben, alles erlebt zu haben, auf jeder Feier gewesen zu sein und jeden Wein probiert zu haben und jede Biersorte probiert zu haben und was weiß ich was und der andere will jede Zigarettensorte ausprobiert haben oder jedes Gras oder was auch immer. Man will alles machen, das ist die Sucht, das ist die Suche nach dem Leben letztendlich. Kennen wir, ne? Keine Sekunde im Leben darf vergeudet werden. Man muss alles ausprobieren, alles auskosten, nichts auslassen. Alles muss man gesehen haben. Alles zu geben, um einen Tag zu verlängern. Ich erinnerte mich da, als ich das vorbereitet hatte, war ganz am Anfang von der Corona-Zeit, da war noch nicht viel da. Ich bin in den Baumarkt gegangen, hier in unserem, wie heißt das hier, diesen Herkules-Baumarkt. Ich habe da meinen Wagen so geschoben, bin zur Kasse gefahren, ganz normal. Mich plärrt einer an. Oh, was denkst du wohl, warum da dieser Strich auf dem Boden ist? Und ich dachte, was ist denn jetzt los? Keine Ahnung. Und ich wusste es wirklich nicht. Es ist nicht einfach nur, weil ich hier ein bisschen ignorant bin. Bin ich vielleicht auch, aber ich wusste es wirklich nicht. Und er hat mich angeplärrt, als die Todesangst steckte in ihm drinne. Ich habe gedacht, ja, okay, keine Ahnung. Ein bisschen zurückgegangen. Ich habe mir da Gedanken zu gemacht, das ist diese Angst, irgendwie eine Sekunde, eine Minute, einen Tag seines Lebens nicht zu leben. Der eine oder andere weiß, ich habe jetzt seit kurzem, schon seit ein paar Monaten noch so einen Nebenjob. Ich arbeite noch im Krankenhaus in Ehringshausen, mache ich so Elektrosachen. Ich weiß gar nicht, Michael ist gar nicht da, oder? Das ist mein Chef. Guckt vielleicht zu, muss ich jetzt aufpassen, muss ich beichten. Letzte Woche war ich da auf der, also jetzt die Tage war ich auf der Arbeit und ich habe eigentlich gar nicht so viel gearbeitet, Michael, tut mir leid. Ich habe mehr Seelsorge gemacht. Man wurde gesagt, da hast du noch was vergessen zu prüfen, zu testen. Dann bin ich da in das Zimmer gegangen und habe die Sachen getestet, die Geräte. Da kam man ins Gespräch und dann ist ein Mensch, der nicht an Gott glaubt. Und ja, du bist doch Pastor. Und dann kamen wir über das Gespräch, über das Leben und über Gott und was das Leben überhaupt ist. Und dann sagte er, ja, ich glaube nicht an Gott und nicht an Jesus. Ich weiß, es gibt irgendwie was. Aber ihr Christen, ihr müsstet doch eigentlich, wenn ihr sterbt, wenn es zum Ende geht, dann müsstet ihr doch eigentlich auch fröhlich sein, oder? Wie gesagt, wahrhaftig, du hast richtig recht. Das ist das, was du auch gerade so gesagt hast. Ja, das ist, es ist so. Es ist die, und ich habe dann natürlich gesagt, es ist jetzt beides, natürlich die Trauer und es ist dieses Frohsein, der Mensch ist angekommen. Und ein Christ darf froh, ich habe in der Kopf, ich habe mir jetzt Gedanken gemacht, also 30-jährige Krieg im Mittelalter, gab es die Pest Und das sind die Geistlichen und die Mönche und die Nonnen, die haben die Kranken, die Gezeichneten, die von Pest, Infizierten, ich weiß gar nicht, Pestkranken, die haben die besucht. Die hatten keine Angst gehabt. Die haben sich ganz oft angesteckt und sind selber gestorben. Aber die haben gewusst, wenn ich sterbe, dann gehe ich hier zu meinem Herrn. Und das ist viel, viel wichtiger. Das steht viel oben drüber. Ich komme jetzt reden. Ich muss aufpassen. Ich kam ja jetzt davon, dass der Mensch auf der Suche ist und alles ausnutzen möchte, alles dieses Rennen, dieses Suchen nach dem Leben und immer älter werden wollen und manche schlucken, was weiß ich, wie viele Tabletten, Mineralstofftabletten und Vitamintabletten. Und ich habe von einem gelesen, das war irgendwie so ein Apple-Konstrukteur da, der hat 150 Tabletten jeden Tag geschluckt. Ja, warum? Es ist diese Angst und diese Sucht und diese Suche nach dem Leben. Warum? Wir merken alle, es stimmt etwas nicht in dieser Welt. Diese Welt ist kaputt. Und wir sind eigentlich für was anderes bestimmt. Und so glauben wir, jedem möglichen, man fragt sich ja manchmal, warum glauben Menschen jedem Heilsversprechen? Das kann doch so irrsinnig sein. Oder die lassen sich irgendwelche Karten legen oder irgendwelche Horoskope erstellen. Warum? Jedem Blödsinn wird geglaubt. Es ist diese Sucht und dieser Drang nach dem Leben. Und ja, jedem Quacksalber wird geglaubt, habe ich mir noch aufgeschrieben. Ja, die Sucht nach dem Leben, sie hat begonnen im Garten Eden. Die Flucht vor dem Leben, die Flucht vor Gott hat ebenso begonnen im Garten Eden. Aber der Mensch ist verloren, aber Eden ist verloren für Adam. Der Mensch ist verbannt, der Engel bewacht. Ein Engel, ein Cherub steht da oder Cherubim. Er ist vor dem Garten Eden und er bewacht. Und da kannst du mit dem, keine Ahnung, mit dem Düsenjet hinfliegen. Du kannst mit dem Panzer hinfahren. Du kannst von mir aus einen Flugzeugträger mieten und denken, so, da können wir auf jeden Fall mit durchkriegen, denn ein Engel reicht. Einer. Ein Cherub reicht und er bewacht alles. Der Mensch, er denkt, er kann alles. Und wenn wir ehrlich sind, merken wir, dass wir an der Frage des Lebens letztendlich alle scheitern. Und alle Hybris der Menschheit und der Technikgläubigkeit, der Medizingläubigkeit, die scheitert an der Frage des Lebens und des Sterbens und die Frage nach der Ewigkeit. Der Mensch, wir, du, ich, wir sind gefangen im Jenseits von Eden. Du hast mir das vorhin auf meine Dings geantwortet, auf mein Bildchen. Jenseits von Eden, ja. Wir sind jenseits von Eden. Es gibt so einen Roman, gibt es dazu, einen Nobelpreisträger, der ihn geschrieben hat. Es gibt ein Lied dazu aus den 80ern, ganz bekannt, Jenseits von Eden. Ja, wir sind außerhalb von Eden. Unsere Welt ist in Unordnung und es klappt einfach alles nicht. Und wir merken es doch in unseren Beziehungen, die wir haben. Jeder Einzelne merkt doch, ich bin nicht in Eden. Ich kann noch so lange Christ sein, ich bin nicht in Eden. In diesem Paradies. Und in meinem Herzen sieht es ganz anders aus. Sieht es eben nicht nach Eden aus. Das wissen wir. Wir müssen nur ehrlich sein. Wir sind jenseits von Eden. Utopisten denken, dass sie irgendwelche paradiesischen Zustände herstellen können. Transhumanisten denken, das Leben veredeln zu können. Oder vielleicht hilft die künstliche Intelligenz beim Glücklichwerden. Vitamintabletten, Mineralstofftabletten, was auch immer, Medizin, all das hilft nicht. Ich habe immer noch nicht beantwortet, warum ich denke, wir haben eine Segensgeschichte, oder? Ist euch schon aufgefallen? Noch nicht. Habt ihr den Text, das waren nur drei Verse, habt ihr den noch so in eurem Gedächtnis? Da passierte etwas. Da rückte etwas in den Fokus. Da fuhr ja so Belang, beiläufig könnte man sagen, erwähnt worden ist. Das ist der Baum des Lebens, der rückte in den Fokus. Er wird mehrmals erwähnt in unserem Text, in diesen zwei Versen. Vorher war es nochmal eine ganz kurze Erwähnung, Kapitel 2. Ja, und Gott pflanzte im Garten Eden dann noch zwei Bäume, den Baum des Lebens und den Baum der Erkenntnis Guten und Bösen und geht so weiter. Okay, taucht er nicht mehr auf. Nur der andere Baum, der ist dann breit, wo dann die Schlange drum rum schlängelt sich, das ist dann breit. Aber jetzt taucht er auf einmal wieder auf, der Baum des Lebens. Und da heißt es dann, der Mensch soll nicht essen von dieser Frucht, damit er nicht ewig lebe. Huh? Am Ende der Offenbarung, am Ende der Bibel, am Ende der Offenbarung dann auch, taucht dieser Baum letztendlich wirklich wieder auf. Dieser Baum ist entscheidend. Es geht um das Leben. Dieses Leben, nach dem wir uns sehnen. Dieses ewige Leben. Und jetzt kommt es, warum ich denke, es ist eine Segensgeschichte. Gott schützt den Menschen vor diesem Baum. Den Menschen in seinem Zustand, wie er da war, in dem Zustand des Todes schützt er den Menschen vor diesem Baum. Denn überlegen wir mal, Adam und Eva hätten von dem Baum gegessen, sie wären aber trotzdem diese Sucht und dieser Gottverlorenheit, in dieser Gottesferne ewig leben. Können wir uns das vorstellen? Nein. Das ist Horror. Das ist wie ein Fluch. Ein Leben lang, ohne Ende, ohne Gott leben, auf der Flucht vor Gott zu sein. Ein Leben lang gezeichnet zu sein von dieser Sucht nach dem Leben, von diesem immer zu wenig haben wollen. Das ist nicht gut. Es ist Gnade, dass Gott den Engel vor den Garten hingestellt hat und ihn bewacht. Und so denke ich, ist unser Text letztendlich eine Segensgeschichte. Wir sind bewahrt davor, in Ewigkeit ohne Gott zu leben. Wir sind bewahrt davor, in der Ewigkeit, in der Trennung von Gott zu leben. Die Konsequenz Gottes ist einzig aus Liebe zu seinem Menschen geschehen, jenseits von Eden. Nichts auf der Welt läuft perfekt. Jeder merkt es, irgendetwas stimmt in dieser Welt nicht, irgendetwas stimmt mit uns nicht. Und da können wir, kannst du sagen, was du willst, es merkt jeder Einzelne von uns. Eine Segensgeschichte, ja. Denn ich habe es ja gerade eben gesagt, der Baum taucht später wieder auf. Dieser Baum des Lebens. Und der Mensch darf ewig leben, ja? Kapitel 3 steht es, ist der Same der Frau, und damit ist Jesus Christus gemeint, dass er kommen wird, irgendwann, die ganze Geschichte der Bibel bis Jesus, ist eine Vorbereitung auf Jesus hin. Und er wird diese Werke des Teufels, und er wird diesen Zustand, also wird die Werke des Teufels zerstören. Er wird den Zustand jenseits von Eden, er wird ihn auflösen. Wir dürfen in Eden sein, in Ewigkeit. Wie? indem wir an Jesus Christus glauben. Das Problem der Sünde, das Problem dieses Jenseits von Edens zu sein, hat Jesus am Kreuz gelöst. Er ist für die Menschen gestorben, er ist für die Sünde gestorben, er ist für dich und für mich gestorben, damit wir ewig leben können. Nicht ewig leben mit einem Groll im Herzen gegen Gott, mit einem schwarzen Herzen vor Gott, sondern dass wir leben können vor Gott, gereinigt durch das Blut von Jesus. Und dazu möchte ich euch ermutigen, also wer Jesus nicht kennt, der wagt den Schritt zu Jesus. Und wer Jesus schon kennt, freu dich daran und lies diese Geschichte, die ich gerade gelesen habe, als Segensgeschichte. Ja, verbannt, ja, richtig raus. Warum? Der Weg ist vorbestimmt. Durch Jesus Christus, in Jesus Christus. Und nur allein durch ihn haben wir das ewige Leben. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen und einzig geborenen Sohn in die Welt gab, auf dass jeder oder damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat. Johannes, Evangelium, Kapitel 3, Vers 16. Amen.